Ja, ich bin Frank vom Podcast Rock Your Profit und heute habe ich einen besonders spannenden Gast im Podcast, Jan Dudek. Jan ist Finanzcoach und er hilft unter anderem selbstständigen Unternehmern, sich eigenständig um das Thema Geldanlage und Vermögensaufbau zu kümmern. Und er vertritt den Ansatz, dass jeder sich selber um sein Vermögen kümmern sollte, indem er nämlich zuerst in sich selbst investiert, um mit diesem Wissen dann langfristig mehr finanzielle Freiheit zu erreichen. Spannendes Thema. Ich begrüße dich, Jan.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf, Frank.
Gerne, gerne. Jan, ich finde vor allen Dingen dein Ansatz natürlich immer super spannend. Das heißt also einfach nicht irgendjemanden, ich sag mal jetzt, irgendeine Dienstleistung einfach anzudrehen, die er vielleicht auch gar nicht selber zu verstehen vermag und gar nicht so richtig so die Hintergründe und Insights versteht, sondern jemanden zu befähigen, sich selbst um das Thema zu kümmern. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, gerade beim Thema Geld, Vermögensaufbau ist es, glaube ich, auch einfach ganz wichtig und vor allen Dingen finde ich ganz wichtig für Selbstständige und Unternehmer, sich mit diesem Thema entsprechend auseinanderzusetzen, weil ich bin als Gründercoach, sehe ich das ja auch immer, gerade in Businessplänen und Co., da wird immer so knapp kalkuliert und es ist natürlich gerade in den ersten Jahren sehr wenig Liquidität da. Das heißt, das Thema privater Rentenaufbau, Vermögensaufbau spielt natürlich für viele erstmal leider da eine untergeordnete oder eher gesagt gar keine Rolle. Und viele verlieren das natürlich über die Jahre, ne? Das heißt, das wird dann nie zum Thema in den ersten Jahren oder überhaupt. Und das finde ich natürlich immer ein bisschen erschreckend. Von daher freue ich mich, dass wir da heute mal so ein bisschen beitragen können, dass der ein oder andere da mal ein bisschen drüber nachdenkt und anfangen könnt. Erzähl doch mal ein bisschen was nochmal über dich. Wie bist du dazu gekommen? Und das würde mich nochmal so ein bisschen interessieren. Und was du da so ein bisschen genau machst.
Ja, sehr gerne. Der Anfang war sehr, sehr interessant. Ich glaube, das geht auch vielen so, wenn sie anfangen zu arbeiten. Also ich war nicht immer selbstständig. Das kann man sich irgendwie auch denken. Das ist ja bei den meisten Leuten so. Ich habe damals ein ganz normales duales Studium angefangen und habe dann mein erstes Geld entsprechend verdient. Und genau in dem Moment rief mich damals meine lokale Hausbank an. Und die haben mich dann zum Termin eingeladen für das Thema Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Und dann saß ich da wirklich in dem Termin und die Dame hat mir, ich hatte damals, weil woher sollte ich Ahnung haben? Weder die Schule noch meine Eltern haben mir das in irgendeiner Weise beigebracht, erklärt, gezeigt. Man ist da ja ziemlich grün hinter den Ohren. Und dann war ich dann in diesem Gespräch, die Dame hat mir verschiedenste Dinge gezeigt, erklärt und dann hat sie mich mit so einem 100-seitigen Dokument nach Hause geschickt und da waren alle möglichen Infos und Risiken zum Thema Geldanlage drin. Und ich habe es mir, wie ich im Nachhinein gehört habe, einer der einzigen, die das tatsächlich durchgelesen haben und habe einfach mal geguckt, wie das ist, habe aber kein Wort verstanden. Und dann saß ich da wieder im Termin mit der Dame und die hat mir dann alle möglichen Produkte von Riester-Renten über Bausparverträge bis hin zu irgendwelchen Aktienfonds empfohlen und das klang zu dem Zeitpunkt alles super plausibel und auch super schlüssig, aber ich dachte mir so, weil die Frau war sich ein bisschen unsicher, soll ich das jetzt wirklich machen, soll ich das nicht machen, also war ich mir in dem Moment sehr, sehr unsicher und habe ich noch mal einen Arbeitskollegen gefragt und der hat mich dann auf den nackten Boden der Tatsachen zurückgebracht. Und zwar hat er mir ganz einfach gezeigt, dass alle Produkte, die ich kaufen wollte, eigentlich nur einen einzigen Zweck dienten. Und zwar der Bank und dem Bankberater Geld in die Tasche zu schieben. Und das war für mich so der Funke, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Und dann wollte ich einfach alles über dieses Thema wissen, saß dann nach der Arbeit, habe mir YouTube-Videos angeguckt, habe Bücher gelesen, alles Mögliche und war dann irgendwann fälschlicherweise auf einem Level, wo ich mir dachte, jetzt hast du das Wissen, jetzt weißt du es, jetzt hast du die Weisheit mit Löffeln gefressen und dann habe ich angefangen zu investieren mit meinem eigenen Ersparten und bin halt richtig auf die Fresse geflogen. Also ich habe dann wirklich, insgesamt so, ich habe mich dann voller Erwartung in meinen Bankaccount eingeloggt und dann so, ich glaube, 2.500 € damals tatsächlich verloren, also minus 58%, das weiß ich immer noch, die Zahl ist mir sehr gut im Kopf eingebrannt und dann war ich da zu einem Zeitpunkt, da hatte ich die Möglichkeit, ich habe es meinen Eltern, glaube ich, immer noch nicht erzählt, weil die waren super konservativ oder sind immer noch sehr, sehr konservativ und die hätten mich wahrscheinlich einen Kopf kürzer gemacht, wenn sie das gewusst hätten, was ich da gemacht habe.
Hast du alles auf Telekom gesetzt damals, ja?
Ja, das zum Glück nicht, aber ich habe dann mehrere kleine Aktien investiert, aber es hat einfach, also ja, keine Ahnung, wenn man wenn man jung ist, dann denkt man, man hat's drauf und man hat ein paar Bücher gelesen, dann denkt man, jetzt hat man's drauf, aber das war einfach nicht so und ich habe einfach gemerkt, dass ich gar nicht diesen Grundstein hatte und dann habe ich mir zum Glück einen Mentor gesucht und auch gefunden und dann habe ich einfach dieses Fundament richtig gesetzt und von da an fing es dann an, positiv zu laufen und irgendwann auch sehr, sehr positiv, sodass es auch Aufmerksamkeit bei mir im Bekanntenkreis gezogen hat. Und die haben mich dann gefragt, Jan, wie machst denn du das? Und ich habe den Leuten das eben gezeigt und erklärt und habe einfach gemerkt, wie viel Spaß und wie viel Leidenschaft da einfach bei mir hintersteckte und habe einfach gedacht, ey, da muss ja auch mehr draus werden. Und dann habe ich diverse Fortbildungen gemacht in dem Bereich auch, also nebenbei schon vorher. Und dann war ich in dem Moment, wo ich mir dachte, jetzt passt es, jetzt kann ich auch sagen, okay, ich habe mich nebenberuflich ein bisschen am Anfang selbstständig gemacht, bisschen was ausprobiert und dann irgendwann gesagt, ey, das ist einfach mein Ding. Ich muss damit einfach anfangen. Ich muss das jetzt einfach machen. Ich weiß, dass es funktioniert, weil ich einfach was anders mache als quasi 95% oder 99% der Bankberater und Finanzberater da draußen. Und dann wusste ich einfach, okay, das ist was komplett anders und damit mische ich den Markt in Anführungsstrichen so ein bisschen auf. Genau.
Ja. Ja, spannende Story. Also ich denke auch, also besonderes Interesse und ein Faible dafür zu haben, wenn man sich so ein Dokument von 100 Seiten durchliest als Einziger, das zeugt ja schon von einem unglaublichen Interesse für das Thema. Ich habe BWL studiert und dann als BWL-Student meint man ja auch, obwohl man ja mit Aktien ja eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Aber dann im Studium hatte ich dann auch immer so, ganz toll hatte ich auch dann so 2000 D-Mark, nee, Euro war schon, ja, war so Wechsel, Euro und dann immer NTV an und dann immer Aktien und dann immer 3 Euro nach links und rechts geschoben und im Endeffekt festgestellt, gut, hätte ich auch lassen können, ne? Oder der Gewinn war einfach so gering, dass sich das einfach vom Zeitaufwand überhaupt nicht gelohnt hat. Also solche Spielchen habe ich damals auch gemacht, habe aber irgendwann festgestellt, ey, ganz ehrlich, das ist ein Scheißspiel. Wenn du da nicht gewisse Insights oder da nicht wirklich politisch auch teilweise und da wirklich drin bist, gerade wenn du so wirklich mit Aktien zumindest was machst, dann ist das totaler Bullshit. Das kannst du auch sein lassen, finde ich, ne? Also zumindest so aus meiner damaligen Erkenntnis, ne? Weil ich habe nämlich bei dir gelesen, das finde ich nämlich spannend, dass du das nämlich auch ein bisschen so machst, dass man ja halt nicht genau das ja machen muss, ne? So wie ich damals den ganzen Tag für NTV und Zeitung und Handelsblatt lesen, sondern da werden wir vielleicht ja nochmal später in dem Interview ein bisschen was näher zu erfahren von dir. Ich glaube, du hast da ja auch was entwickelt, wo man das ja genau nicht muss, ne? Den ganzen Tag sich darum kümmern, sondern ja auch der Zeiteinsatz, der ja sehr überschaubar ist.
Genau, oder? Und das ist so die Hauptsache, die, glaube ich, viele Leute einfach noch heutzutage als Mythos haben. Man denkt halt wirklich, man müsste dort sitzen und das ist jetzt auch so mein Lieblingsthema. Die Leute denken so, sie müssten jetzt herausfinden, ey, wie sieht die politische Lage aus? Wie sieht das aus? Der Brexit, wird der jetzt kommen, kommt er nicht und so weiter. War ja immer diese große Debatte und das war ja immer, deswegen denken die Leute, die müssten da richtig dabei sein und die ganze Zeit entsprechend das versuchen vorherzusagen und immer auf Trab sein, immer die Wirtschaftsnachrichten lesen, aber das ist genau der falsche Ansatz und das checken eben so viele Leute nicht. Man muss sich ja erstens überlegen, diese ganzen Nachrichten, die da draußen kommen, die sind schon längst in Aktienpreisen mit enthalten. Weil die meisten Sachen, wenn die rauskommen, bist du als Privatanleger der Letzte, der das gefühlt erfährt. So. Und dann sagst du, boah, das werde ich jetzt genauso machen. Und dann folgst du quasi, du denkst, du machst etwas anderes, aber am Ende folgst du nur der Masse, die das alles schon am Ende gemacht hat, weil die meisten Leute viel, viel schneller auch an diese Informationen rankommen. Das heißt, und das ist ganz, ganz wichtig, das darf man nie vergessen, im Aktienmarkt hat man faktisch gesehen kein Informationsvorteil. Und das muss man sich einfach verinnerlichen. Das heißt, in so einer Aktie wie beispielsweise Apple, da gucken 23 Analysten und das ist drauf, die ganze Zeit, 8 Stunden, 16 Stunden am Tag, gucken die ganze Zeit auf dieses Unternehmen, was das macht, was für Informationen es gibt. Und die machen sogar so crazy Sachen, dass sie beispielsweise Handydaten kaufen, GPS-Daten von Handys kaufen, um zu gucken, wo gehen die Leute in die Läden rein, gehen die in die Apple-Läden rein, um versuchen herauszufinden, wie im nächsten Monat die Umsätze beispielsweise bei Apple oder bei irgendeinem anderen Unternehmen halt aussehen. Und das sind solche Sachen, wo wir als Privatanleger faktisch gesehen einfach nicht mitmischen können. Aber jeder, der sich das einbildet, der wird halt einfach ja seine Lehren draus ziehen, sehr wahrscheinlich. Und deswegen darf man das einfach, muss man das einfach vergessen, dass man irgendwie politische Nachrichten oder irgendwie Wirtschaftsnachrichten sich angucken sollte, weil das macht sowieso keinen Sinn, weil die meisten Sachen sind eben schon eingepreist und das ist eben der Fehler. Das heißt, man sollte sich da wirklich zurücknehmen und darauf bauen, dass die meisten Sachen eben schon drin sind. Und das ist der große Fehler, den viele Leute eben machen.
Ich denke auch. Das habe ich damals als Student auf jeden Fall irgendwann erkannt, ne? Dass ich dachte so, hä, was geht denn jetzt ab? Und dann war mir klar, ich kann da gar keinen Wissensvorsprung haben und da sind schon Dinge passiert, die sind schon von mir vorbeigegangen und genau das habe ich damals festgestellt. Gut, Aktien ist ja nicht unser Hauptthema heute. Also, lass uns mal von vorne ein bisschen anfangen. Das heißt, für diejenigen, die selbstständig sind, sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben, zunächst mal der dringende Aufruf, bitte, bitte dringend damit beschäftigen, denn das Thema Altersarmut, das Thema, klar, Rente, ne, du hast ja dann keinen staatlichen Anspruch mehr, beziehungsweise den verlierst du zwar nicht, wenn du da schon eine angesammelt hast. Ich glaube bei mir auch, ich bin ja mein größtes berufliches Leben, bin ich selbstständig. Ich weiß nicht, ich kriege immer so einen Brief, so, ne, Rentenanspruch von, weiß ich nicht, 200 Euro oder so. Immerhin, ne? Durch Ausbildung und meine ersten Berufsjahre damals so ein paar Sachen eingesammelt. Aber es ist natürlich ganz wichtig, da frühestmöglich mit anzufangen. Gerade solche Sachen wie ja auch Bodo Schäfer oder so, ne? Wege zur ersten Million. Also es gibt ja auch Methoden, die habe ich mir zum Beispiel gemerkt, dass man zum Beispiel am besten fängst du an, wenn du 20 bist, dir so ein Fondssparplan oder so, ne? So ein Fondssparen oder so, ne? Finde ich zum Beispiel, fand ich immer ein ganz nettes Ding. Aber das sortieren wir erst einmal. Und dann einfach echt so 40 Jahre am besten so ein Ding laufen lassen, ne? Ja. So für 50 Euro im Monat oder so, ne? Mhm. Und dann guckst du mal, wenn du 65 bist, was da so bei rumgekommen ist. Und genau, es gibt ja ganz, ganz witzige Sachen, dass man da ja nicht den ganzen Tag irgendwie Aktien oder so sammelt. Also, du bist also jetzt selbstständig, du hast dich mit dem Thema noch nicht beschäftigt oder fängst an oder willst dich damit beschäftigen, was sollte ich denn tun? Was würdest du vorschlagen? Was ist so dein Tipp? Was sollte man als erstes mal machen, wenn ich da jetzt so denke, ich müsste da mal vorankommen?
Ja, das ist ganz, ganz einfach und auch super, super langweilig, wie man anfangen sollte. Aber langweilig ist, wenn es ums Thema Geld geht, manchmal vielleicht auch besser. Und zwar sollte man sich erstmal seiner finanziellen Situation überhaupt erstmal bewusst werden, weil was bringt es, wenn man irgendwie Geld investiert, aber keine Ahnung hat, wofür man denn jetzt kurzfristig noch Geld braucht? Weil du willst ja Geld investieren, wie du schon meintest, willst es ja 40 Jahre lang liegen lassen so oder willst es länger einfach laufen lassen für dich. Aber die Sache ist halt, deswegen musst du erstmal deine finanzielle Situation bewusst sein. Das heißt, erstmal gucken, ein Haushaltsbuch machen, beziehungsweise einfach mal die letzten 12 Monate gucken, was habe ich denn ungefähr eingenommen oder was habe ich mir an Gehalt ausgezahlt und was habe ich entsprechend ausgegeben, also privat. Jetzt mal nicht auf die Unternehmensfinanzen geguckt, sondern wirklich einfach mal privat. Was gebe ich aus? Was gebe ich für Urlaub aus? Was gebe ich hier und dafür aus? Damit man erstmal gucken kann, wie stehe ich denn da und wie viel Geld bleibt denn wirklich übrig? Bleibt überhaupt etwas übrig? Und dann kann man gucken, okay, wie kann man das entsprechend auch investieren möglicherweise? Aber wenn das erste nicht gesetzt ist, dann bringt das überhaupt nichts. Man muss sich außerdem auch noch seiner finanziellen Ziele bewusst sein, weil wenn du jetzt sagst, ey, okay, ich habe jetzt 600 Euro oder 1000 Euro im Monat übrig und das investiere ich einfach alles, aber möglicherweise in 3 Jahren will man vielleicht jetzt je nach Alter vielleicht heiraten oder sich vielleicht ein Eigenheim holen oder was auch immer und dafür Geld brauchen, dann löst man direkt seine Investments aus und wie auf und wenn Bodo Schäfer das sehen würde oder hören würde, das ist so, als würdest du deine goldene Gans schlachten. So, du hast eine goldene Gans, die du dir aufbaust und dann schlachtest du die eben und das ist halt überhaupt niemals zu deinem Vorteil. Das heißt, du musst erstmal sagen, okay, was sind für finanzielle Ziele, die ich privat einfach habe, wo ich einfach Geld für brauche? Was kann ich monatlich zur Seite legen? Und dann, sobald das mal festgelegt ist und man sich mal Gedanken über seine finanzielle Situation gemacht hat, einfach mal 5 Jahre versuchen, irgendwie in die Zukunft zu denken. Das muss ja gar nicht so 100% genau sein, aber lieber hat man so ein bisschen Geld dafür zur Seite gelegt, als wenn man gar nichts dafür zur Seite gelegt hat und einfach versuchen, den maximalen maximalen Profit rauszuziehen, weil das wird einfach nicht zum Erfolg führen. Man muss nicht, also man muss auch mal ein bisschen Geld ganz, ganz stumpf auf dem Konto liegen haben, damit man auch seine kurzfristigen Ziele einfach mal erfüllen kann und vor allem auch nachts ruhig schlafen kann, falls mal irgendwie was passiert. Und gerade als Selbstständiger ist es erstmal sinnvoll, einen guten Haufen Geld einfach auf dem Konto zu haben, für irgendwelche Notfälle, sei es Steuerrückstellungen einfach zu haben oder einfach, falls man Liquiditätsengpässe hat, dass man einfach erstmal ein bisschen Geld hat. Und dann kann man Step für Step auch anfangen, regelmäßig zu investieren. Aber erstmal sollte da die Basis geschaffen sein. Das ist ganz wichtig.
Klar. Also erstens mal ein bisschen schauen, was gebe ich eigentlich so aus? Was ist Haushaltsbuch? Gibt es ja auch vielleicht Apps oder es gibt ja auch schon ganz gute Online-Banken, wenn da jemand ist, die da auch schon so Kategorien und so weiter haben, dass man zumindest erstmal aufschlüsselt, was habe ich eigentlich, was gebe ich eigentlich aus? Und vielleicht mal so ein kleinstes, minimalstes Budget so zu errechnen, rauszubekommen, was ich dann aber auch vielleicht auf jeden Fall mittellangfristig schon bereit bin oder was ich überhabe zu investieren. Also erstmal sowas zu ermitteln, einen kleinen Betrag. Ja. Ich glaube nämlich, die Höhe spielt am Anfang gar nicht so eine Rolle, ne? Also zumindest, wie gesagt, korrigier mich immer, du bist der Experte, aber das, was ich so aus meinem Leben und von Bodo Schäfer und den ganzen Leuten immer so mitbekommen habe, ist es fast wichtiger, frühzeitiger mit weniger anzufangen, als spät mit mehr. Also das Frühe mit ein bisschen, ja, ist, glaube ich, ganz entscheidend. Also im Rückblickend ärgere ich mich auch, dass ich nicht mit 20 sofort irgendwie, wie gesagt, so ein kleines Fondssparen oder so angefangen habe. Ne?
Ja, definitiv stimme ich dir vollkommen zu. In dem Bereich, dass man erstmal überhaupt anfangen soll. Das ist das Wichtige, weil dann kann man das auch noch erhöhen entsprechend. Also 50 Euro erstmal anfangen, keine Ahnung, Hauptsache man fängt an. Aber da kommen wir schon zur ersten Problematik, wo viele Leute eben denken, okay, sie haben die, das ist alles in Ordnung, oder sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, weil dann fängst du an mit diesen 50 Euro. Und ich sehe es gerade bei sehr vielen Leuten oder Interessenten, die fangen dann beispielsweise an, mit 50 Euro irgendwie zu investieren, jetzt in Aktienfonds oder in was auch immer, und machen das regelmäßig. Und das ist schon mal ein sehr guter Start. Aber wenn ich im Monat so, keine Ahnung, 500 oder 1000 Euro zur Verfügung habe und gerade mal 50 Euro investiere, dann macht das den Kohl nicht fett, weil auch wenn du 40 Jahre oder 30 Jahre mit 50 Euro sparst, dann kommt vielleicht ein Betrag zur Seite, aber das ist jetzt auch nicht super viel. So, das ist jetzt, davon wirst du faktisch gesehen nicht finanziell frei, sondern man muss schon ordentlich was reinkippen in den Topf, damit da auch am Ende was vernünftig bei rumkommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Ding, der Aktienmarkt macht dich am Ende nicht reich. Das muss man einfach ganz wichtig bedenken. Man wird im Aktienmarkt nicht reich, sondern wird dadurch reich, dass man beispielsweise als selbstständiger Unternehmer gutes Geld verdient oder auch als Angestellter gutes Geld verdient. Dadurch wird man langfristig finanziell frei bzw. hat gewisse finanzielle Unabhängigkeit auch erreicht und nicht dadurch, dass man einfach nur ein bisschen Geld in den Aktienmarkt investiert. Das ist ganz wichtig, dass man anfangen sollte, auf jeden Fall. Aber wenn man so einen kleinen Kleckerbetrag am Ende nimmt, dann wird sich da nicht wirklich viel tun. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, weil, und da kommt der nächste Punkt dazu, wenn man beispielsweise nur einen kleinen Betrag von dem investiert, was man eigentlich investieren könnte und beispielsweise das Aktienportfolio vielleicht so 10 oder 20% von dem gesamten Geld, was man überhaupt hat, einnimmt, dann wird man damit auch nicht wirklich Vermögen aufbauen. Und das ist wichtig zu berücksichtigen, weil die meisten Leute, natürlich ist es einfach, wenn das 10 oder 20% deines gesamten Vermögens ist, dein Aktienanteil, und das irgendwie runtergeht, dann interessiert dich das nicht. Dann juckt dich das nicht. Ich habe zum Beispiel ein Beispiel von einem meiner Kunden gehabt, der hat beispielsweise, bevor er auf mich gestoßen ist, hat er beispielsweise, ich glaube, irgendwie 50.000 Euro investiert und hat dann 30.000 Euro verloren, und das hat ihn nicht wirklich gestört, so, weil er noch Immobilien hat, alles mögliche andere hat, ne? Und das ist einfach so das Wichtige, und dann ist es natürlich einfach, letzten Endes zu investieren, da macht man einen Fehler und denkt sich, ja, interessiert mich letzten Endes nicht, und man ist da nicht wirklich emotional dabei, weil es eben nur ein winziger Teil des Vermögens ist. Deswegen ist es auch nicht sinnvoll, so auf Papier irgendwie mit Aktien zu handeln und so weiter, ohne richtiges Geld, weil, glaubt mir, es ist ein großer, großer Unterschied, wenn man anfängt, mit seinem eigenen Geld, was man sich selber erarbeitet hat, zu investieren und auf einmal einen signifikanten Betrag seines gesamten Vermögens hat. Das ist immer relativ, logischerweise. Dem Milliardär juckt es nicht, wenn er 1 Million Euro verliert letzten Endes, aber dem Studenten, der vielleicht 3.000 Euro zurückgelegt hat, den interessieren schon 1.000 oder 2.000 Euro, was am Ende alles ist, was er letzten Endes hat. Und deswegen muss man sich dessen einfach auch bewusst sein und das berücksichtigen, weil erst, wenn man wirklich vernünftig anfängt, einen großen Betrag auch zu investieren oder größere Beträge auch monatlich zu investieren, dann kann man auch vernünftige Ergebnisse erwarten auf der einen Seite, aber dann wird es auch deutlich, deutlich schwieriger. Das heißt, da muss man das ganz, ganz wichtig, sein Risiko, Verhältnis oder seine Risikoaffinität kennen und sich einfach mal damit beschäftigen, weil das ist die Hauptproblematik. Die Leute trauen sich ja nicht mehr als diese 50 Euro zu investieren, weil sie ja gar keine Ahnung haben von dem, was sie da machen. Wenn irgendwas runtergeht, dann denken sie sich, das ist so wie, ich mache mal gerne das Beispiel so, als wenn du in einem Fahrstuhl, der einfach komplett dunkel ist, du weißt gar nicht, dass du im Fahrstuhl bist und dann geht's auf einmal runter und du hast keine Ahnung, was irgendwie passiert. Aber wenn du auf einmal dort Licht in diesem Fahrstuhl hast, dann weißt du ganz genau, okay, du hast noch 3 Stockwerke, die es noch weiter nach unten geht und danach ist auch irgendwie gut. So, dann hast du aber eine Ahnung, was passiert und was du machst. Aber natürlich ist es schwierig, einen vernünftigen Betrag in beispielsweise Aktien zu investieren, wenn man keine Ahnung hat. Aber wenn man ein bisschen Wissen aufbaut, wenn man da ein gewisses Level auch erreicht hat, und das ist nicht so schwierig zu erreichen, dann hat man auch am Ende diese Gewissheit und kann vor allem, und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste, man kann beruhigt schlafen, sein Geld investieren regelmäßig, auch ohne viel Zeitaufwand. Man versteht, wie das Ganze funktioniert und ist im Notfall eben auch nicht in diesem Panikmodus und sagt sich, oh mein Gott, was mache ich jetzt, was tue ich jetzt, sondern kann ganz entspannt weiter sparen, weiter investieren und langfristig damit auch erfolgreich sein.
Ja, es ist total spannend, ja. Also ich denke auch, das sind, ja, sind viele Ängste natürlich vorhanden. Klar, man hat das Gefühl, man hat gar nicht einen Einblick in diese ganzen Aktien und so weiter. Vielleicht können wir mal ein bisschen sagen, was sind denn so Dinge, die du empfiehlst, die man machen sollte? Weil es ist ja sowieso totaler Bullshit, dass jetzt jemand sagt, ich habe jetzt ein bisschen Geld über, ich verdiene auch ganz gut und jetzt kaufe ich mir einfach eine Aktie von irgendwas. Das ist ja sowieso irgendwie Blödsinn. Ne? Das heißt also, gut, dann gibt es ja natürlich viele Privatanleger. Also ich nenne jetzt mal Privatanleger halt einfach den, der kein institutioneller Anleger ist oder wie auch immer oder beruflich. Da zähle ich jetzt halt auch die Selbstständigen dazu. Natürlich viel dann in diese ganzen Fonds gehen, die ja sowieso entsprechend halt in viele Dinge investieren. Das, was ich ja natürlich auch irgendwie weiß, ist, man braucht heute wie so ein bisschen so eine Fußballmannschaft eigentlich, ne? Du brauchst irgendwie eine vernünftige Abwehr, vielleicht ein bisschen was Solides, ne? Du brauchst ein gutes Mittelfeld, was gut auf und breit aufgestellt ist. Und ich glaube, wenn man das hat, also ich glaube, ein Fußballspiel gewinnt man nicht, wenn man halt nur Angreifer vorne hat. Ne? Das heißt also nur ein paar Aktien kaufen, hohes Risiko, sondern ich glaube, ich muss Thema Vermögensaufbau, das ist das, was ich mir so an Wissen so ein bisschen angeeignet habe. Man braucht ein bisschen so eine Fußballmannschaft. Eine Fußballmannschaft hat halt einfach einen fucking geilen Torwart und cooles Mittelfeld, eine Abwehr und dann halt auch ein paar Angreifer vorne, die vielleicht mal so ein paar Tore schießen. Ne?
Ja, gute Analogie auf jeden Fall. Gerade für Leute, und das ist ganz, ganz wichtig, die jung sind und wo man noch einen relativ kleinen Betrag entsprechend hat zur Verfügung, dann ist es schon sinnvoll, sehr, sehr stark auf den Angriff zu gehen. Je älter man wird, je mehr man in Richtung Ende der Arbeitszeit oder was auch immer geht, desto mehr sollte man auf die Defensive setzen letzten Endes. Aber man kann, wenn man jung ist, einfach noch so viel mehr auf Angriff gehen. Das heißt nicht, dass man jetzt einzelne Aktien kaufen sollte, ist für die meisten Leute sowieso kompletter Nonsens. Einfach aus dem Grund, weil die meisten Leute, und da bin ich ja ganz ehrlich, ich hab ja sehr viel Kontakt mit Leuten, die entsprechend auch in Aktien investieren. Und gerade die gar keine Ahnung haben, die investieren einfach mal ein paar Aktien, weil sie den Gedanken haben, ey, okay, Amazon ist ein gutes Unternehmen, das wird bestimmt noch ein paar Jahren geben. Ich kaufe jetzt Amazon. So, und das ist so, das sind diese Denkprozesse. Die Leute machen sich länger Gedanken über ihren Urlaub als über eine Aktie oder eine finanzielle Entscheidung. Das ist einfach das Traurige. Die Leute beschäftigen sich kaum damit, denken so, weil es ist schwierig, sich darüber Gedanken zu machen. Es ist anstrengend. Und deswegen ist es eben das Schwierige. Leute machen sich, die konfigurieren 8 Stunden lang ihr Auto, gar kein Problem. Aber wenn es darum geht, entsprechend ein Finanzprodukt zu kaufen, eine Aktie zu kaufen oder was auch immer, dann machen die das in, ja, keine Ahnung, 10 Sekunden gefühlt oder 10 Minuten entsprechend fest und sagen dann, ja, das nehme ich jetzt einfach. Ich habe so keinen Bock, mich damit länger zu beschäftigen. Und das ist eben das, was ich auch fördern möchte, dass man diese, dass die Leute sich mal ein bisschen länger damit beschäftigen. Und weil man muss sich ja nicht so oft und so lange damit beschäftigen, aber wenn man den Anfang erstmal mal richtig gesetzt hat, dann ist das schon mal ein sehr, sehr guter Start, dass man beispielsweise jetzt in einen Aktienfonds oder in einen ETF, ETF für alle, die es nicht wissen, das ist quasi sowas Ähnliches wie ein Aktienfonds, nur dass da eben nicht aktiv gemanagt wird, sondern eben passiv gemanagt wird, wodurch sich sehr, sehr viele Kosten am Ende auch gespart werden. Und deswegen ist es auch für viele durchaus sinnvoll, so ein Finanzprodukt eventuell auch zu nehmen. Hängt am Ende von jedem persönlich ab. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man da versucht, das vernünftig zu verteilen, weil so eine einzelne Aktie zu investieren, es ist schon mehr Aufwand und so viel Nutzen ist am Ende gar nicht unbedingt da, weil jeder denkt, er findet jetzt die Aktie, die sich jetzt verhundertfacht oder was auch immer. Da denkt jeder dran. Habe ich am Anfang, als ich jung war, genauso gedacht. Aber das ist eben extrem, extrem schwierig und man braucht sehr, sehr viel Glück und vor allem nicht nur sehr viel Glück, sondern auch Durchhaltevermögen, weil die meisten Leute bleiben gar nicht so lange dabei. Deswegen ist das mit den Einzelaktien meistens eben sehr, sehr schwierig und für wenige Leute zu empfehlen, weil man da eben auch ein bisschen dranbleiben sollte und sich damit ein bisschen auch regelmäßig beschäftigen sollte. Und da haben ganz ehrlich die meisten selbstständigen Unternehmer keine Zeit für und vor allem auch keinen Fokus. Das ist ja auch so eine Sache. Es ist ja auch ein Thema von Fokus, dass man den entsprechend dann verliert, wenn man sehr viel Zeit dort reinbringt. Und das machen ja auch einige Unternehmer, die schon ein bisschen weiter sind. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, weil man lernt, wenn man Aktien analysiert, wenn man es anguckt, man lernt extrem viel über das Thema Business, über das Thema Geschäftsmodelle. Extrem, extrem spannendes Feld. Gerade für wie dich als BWLer oder für andere Unternehmer ist es natürlich, dass das Business ist ihr Ding so. Deswegen ist das eine geile Sache, dich damit zu beschäftigen. Aber man sollte niemals damit anfangen, weil dann braucht man sehr, sehr lange, bis man entsprechend vernünftig PS auf die Straße bekommt. Sondern man sollte erstmal anfangen zu investieren in ein simples, unkompliziertes Finanzprodukt, eben vielleicht einen Aktienfonds oder einen ETF und dann Step für Step weitergehen und vielleicht auch in einzelne Aktien investieren, aber eher einen kleineren Teil. Und so hat man das Beste aus beiden Welten, weil man einfach auf der einen Seite schon anfängt, regelmäßig zu investieren, mit geringer Komplexität das Ganze auch langfristig durchziehen kann, ohne viel Aufwand und daneben noch in Einzelaktien investiert, weil ich kenne das auch von mir selber oder von anderen Kunden, die sich entsprechend vielleicht ein Jahr haben sie richtig Feuer und beschäftigen sich dann mit dem Thema Aktien und so weiter, war vielleicht bei dir am Anfang ähnlich und dann lässt dieses Feuer irgendwann so ein bisschen nach, weil man sieht vielleicht nicht unbedingt sofort die besten Ergebnisse und dann sagt man sich, ah, ich habe auch anderes zu tun und so, dies und das und dann beschäftigt man sich gar nicht mehr so viel damit und wenn man dann beispielsweise direkt mit Einzelaktien irgendwie angefangen hat, da hat man vielleicht 2, 3 Aktien gekauft, die gehen irgendwie den Bach runter und am Ende steht man da und sagt sich, ja okay, der Aktienmarkt ist vielleicht nicht so gut, ich lasse es einfach mal sein und das sorgt einfach dafür, dass man nicht unbedingt gut am Ende dasteht, sondern am Anfang erstmal was aufbauen, was schon mal investiert und was, egal was man tut, immer weitergeht, weil es einfach wenig Komplexität hat und das sorgt einfach dafür, dass man eben auch langfristig erfolgreich ist und dann kann man alles mögliche andere noch machen, egal wie besonders, wie fancy das ist, aber das ist erstmal der wichtige Start, überhaupt erstmal anfangen und langfristig dabei bleiben.
Das heißt, du würdest empfehlen, jetzt wirklich als ersten Schritt zu sagen, okay, haben wir schon gesagt, also ein bisschen mal Budgets schauen, wofür gebe ich was auf, mal ein kleines Budget zu ermitteln, was kann ich eigentlich mal so fürs Thema Vermögensaufbau raushauen und dann wäre, habe ich das jetzt richtig verstanden, dann wäre dein Tipp tatsächlich ETF, einen Fonds auszuwählen, das wäre so die erste Geschichte und dort erstmal das Budget drin in monatlichen Käufen oder wie auch immer zu investieren.
Das könnte so durchaus Sinn machen, aber da bleibt natürlich folgende Problematik noch unberücksichtigt. Die meisten Leute haben trotzdem dann keine Ahnung, weil faktisch gesehen ist es so und das ist einfach die Statistik, die es zeigt, der Privatanleger hat am Ende eine Rendite von etwa 2%, so knapp unter der Inflation tatsächlich, während der gesamte Markt, nur der Markt, am Ende eine Rendite von etwa 8% hat, 7-8% oder 10%, je nachdem, was für einen Zeitraum man betrachtet. Aber ganz wichtig, die Problematik ist dahinter natürlich, dass wir im Schnitt oder statistisch gesehen, wenn wir einfach so stumpf anfangen zu investieren, dass wir dann am Ende sehr wahrscheinlich sehr schlechte Ergebnisse haben werden. Und das gilt für alle. Also das ist ja nicht einfach nur, es ist ja selbst die Leute, die in Aktienfonds investieren, selbst die Leute, die in Einzelaktien, das sind ja alle Leute mit berücksichtigt, alle Privatanleger. Das heißt, rein statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass du einfach mit dem stumpfen Anfang zu investieren auch langfristig erfolgreich wirst. Ich habe zum Beispiel auch viele Fragen, da kommen dann Leute zu mir an und fragen mich, meine Schwester oder wer auch immer, die will jetzt 40.000 Euro oder 50.000 Euro investieren, wie soll sie das denn machen? Und da ist genau die Problematik, dass wenn die Person davon gar keine Ahnung hat, deswegen darf man auch niemals Freunden, Familie oder wen auch immer Aktientipps geben, weil wenn die Leute oder Investitionstipps geben, weil wenn die Leute dann anfangen zu investieren und das läuft dann auf einmal gar nicht so, wie sie es geplant haben und sie haben ja gar keine Ahnung, sie sind in dem Fahrstuhl drin und da ist kein Licht so und die haben keine, auch wenn du daneben stehst, die haben ja kein Licht, die sehen nichts. Die wissen gar nicht, was am Ende passiert und dann gehen die Nerven relativ schnell mit einem durch und das ist einfach am Ende nicht unbedingt das, was zielführend ist, weil wenn man dann einfach stumpf anfängt zu investieren, ja, bin ich der festen Überzeugung, ich habe schon zu oft gesehen, dass man erstens gar nicht weiß, was man überhaupt nehmen soll, wie man damit überhaupt anfangen soll. Genau. Und auf der anderen Seite auch gar nicht wirklich langfristig damit erfolgreich ist, weil man das relativ schnell wieder verkauft, weil man gar nicht dieses Grundwissen dahinter hat. Ich würde mich freuen, wenn ich sagen könnte, ey, mach das genau so, aber ich weiß halt einfach, dass das nicht zum Erfolg führt, weil ich es einfach schon so oft auch gesehen habe.
Okay, und ich sag mal so, wie kann ich denn jetzt in irgendeiner Form halt, wenn ich mein Budget habe und ich habe dann halt in irgendeiner Form, ne, ich sag jetzt mal, ich möchte gern 500 Euro im Monat investieren, wie weiß ich denn, wie kann ich da jetzt rangehen, rauszukriegen, was denn für mich das richtige Finanzprodukt ist? Und gibt es auch noch eine Alternative für jemanden, der sagt, ja, aber ich möchte gern was machen, aber ich möchte es gerne tatsächlich nicht mit Fonds, ETFs, Aktien oder so irgendwie machen. Ich suche da irgendwie nach, auch wenn dann da vielleicht renditemäßig ein bisschen mehr die Füße einschlafen, aber ich suche nach irgendeiner Alternative. Noch eine Alternative zwischen Sparbuch und Aktien vielleicht irgendwo, ne? Also was gibt's da vielleicht noch für Ansätze für die natürlich da so ein bisschen wirklich Angst haben und oder gar keinen Bezug zu haben zu diesem ganzen Aktienmarkt, ne? Gibt's da noch eine Alternative?
Genau. Also erstens sofort zu dem Bezug. Am Ende ist es so, natürlich, wenn man keine Ahnung von dem ganzen Thema hat, dann kommt das einem vor wie so ein unüberwindbarer Berg. Man steht davor und denkt sich, boah, das ist ja ein Dschungel. Ich habe ja keine Ahnung, wie ich das machen soll. Aber wenn man dann einmal oben ist auf dem Berg und dann runter guckt und sich den Weg anguckt, denkt man, wow, okay, das war ja gar nicht so schwer, hat ja gar nicht so lange gedauert. Und deswegen ist das so diese Problematik. Die meisten Leute haben einfach sehr unbegründet auch Angst vor Aktien, weil sie sehr viel von, also negative Erfahrungen von Eltern, vielleicht selber auch ein paar negative Erfahrungen gesammelt haben. Und das ist einfach am Ende eher ein falscher Glaubenssatz, beziehungsweise eher einen Mythos, den es einfach gilt, aufzudecken beziehungsweise aufzulösen und dann kann man da auch anfangen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass es für jeden geeignet ist, auch in Aktien zu investieren. Wenn er nicht jetzt schon kurz vor der Rente steht, dann ist es vielleicht so ein bisschen schwieriger, da sollte der Aktienanteil sehr, sehr gering sein, aber grundsätzlich ist das für viele, viele Leute, weil man muss immer das Gesamtbild betrachten. Also man kann einen Teil in Aktien investieren, aber wenn man vielleicht nur von seinem gesamten Portfolio, also von dem, was man investiert, vielleicht nur so 30-40% auch in Aktien investiert, dann ist das ja gar kein Problem mehr. Dann ist das ja auf einmal, dann ist das Risiko ja sehr stark rausgenommen, weil Aktien, und das muss man sich immer hinter die Ohren schreiben, Aktien ist die Anlageklasse, die langfristig die höchste Rendite einfach verspricht. Es war in der Vergangenheit so, das wird auch sehr wahrscheinlich noch in der Zukunft weiterhin so sein. Das muss man sich einfach überlegen. Das ist die beste Möglichkeit, die man hat. Deswegen investiert beispielsweise auch einer wie Bill Gates, der sehr viele Milliarden auf seinem Konto hat, auch 60% seines Gesamtvermögens in Aktien, obwohl er kaum noch aktuell Besitztümer an Microsoft hat. Das ist einfach ganz wichtig, weil er auch genauso sagt, Aktien haben langfristig einfach die höchste erwartete oder zu erwartende Rendite und deswegen sollte das eigentlich niemand am Ende auch verpassen. Natürlich macht es Sinn, eventuell dann einen kleinen Mix zu machen oder das an seinem Risikobedürfnis entsprechend auch anzupassen, aber man sollte diese Gelegenheit meiner Meinung nach auf keinen Fall verpassen, zu sagen, Aktien verteufel ich im Allgemeinen, sondern man sollte erstmal versuchen, das Thema zu verstehen und dann wird man auch Step für Step feststellen, dass das eben gar nicht so schwierig ist und dass das eben doch für viele Leute eben geeignet ist, aber da eben nur die ersten, die Meinungen da vorherrschen. Genau.
Und ich sag mal so, und alternative Produkte, wie stehst du dazu? Also ich sag mal jetzt, wie gesagt, die klassische private Rentenversicherung, ja, mit es gibt ja da durchaus auch sehr unterschiedliche Produkte, ja, und also ich bekenne mich dazu, ich habe definitiv eins, bei dem ist es aber auch so, dass du jedes Jahr entscheiden kannst, ob du den konservativen Weg gehst, also irgendwie einen festen Zins wählst, oder ob du da zu 100% auch im Aktienmarkt halt investierst. Aha. Das heißt also, du hast eine festgesetzte Mindestrente und dann kannst du entscheiden, machst du hier einen auf Festverzinsung oder machst du ein bisschen einen auf Risiko und wird damit ein bisschen gespielt. Finde ich eigentlich immer ein ganz nettes Produkt, dass man da auch so ein bisschen variieren kann und dass man da auf jeden Fall, und dann nehme ich natürlich immer die Variante natürlich Aktien, das heißt, also ich habe so ein bisschen so einen Stop-Loss nach unten, ne, so eine gewisse Absicherung und dann gehe ich natürlich, nehme ich die Chance mit, ist ja völlig klar. Ne? Also sowas finde ich zum Beispiel ja auch, ich weiß nicht, ob das schon zu oldschool ist, ne? Ich bin ja auch schon über 40, aber ich finde so ein Produkt zumindest in so einem Portfolio auch nicht verkehrt. Wie stehst denn du dazu?
Sehr, sehr gute Sache. Pass auf, Folgendes. Ich halte davon ehrlich gesagt gar nichts. Also ich habe da eine sehr konträre Meinung.
Na toll.
Bin ich ganz ehrlich. Also ich sagte hier nicht so, das machst du gut so. Nein, folgende Problematik. Wie du es gerade schon gesagt hast, genau sowas verkauft sich halt richtig, richtig gut. Ne? Merkst du, du das sagst und so wie das damals wahrscheinlich verkauft wurde, ist es natürlich super geil. Ey, du nimmst die Chancen mit, aber weißt du, das Risiko, das haben wir gedeckelt. Ja. So. Gar kein Problem. Ja. Wir haben dich, we got your back. Wir haben es, also alles gut. Wenn es runtergeht, dann tragen wir das Risiko. Aber was viele, viele Leute eben nie bedenken, ist am Ende das Thema Kosten. Und das ist so der Hauptfaktor, den es am Ende dabei gibt, dass die meisten Leute eben vergessen, dass es Kosten gibt. Und gerade bei solchen Versicherungsprodukten, die Unternehmen, beziehungsweise ja die Fondsgesellschaften oder Versicherungsunternehmen, die sind ja nicht blöd. Die schenken dir am Ende kein Geld. Das ist ja ganz, ganz wichtig, sondern die lassen sich eben diese Mindestrente, beziehungsweise diese Garantie, lassen sie sich am Ende sehr, sehr teuer bezahlen. Und das sorgt einfach dafür, du nimmst immer diese Aktienvariante und sagst das jedes Jahr, dass das entsprechend so genommen werden soll, was auch immer, aber dann deckeln sie teilweise, es gibt alle möglichen, ich weiß nicht genau bei deinem Produkt, aber es gibt alle möglichen Formen, das heißt teilweise gibt es eine Deckelung, dass du gar nicht die volle Rendite am Ende mitnimmst und das sorgt einfach am Ende dafür, wenn man sich das mal konkret runterrechnet oder durchrechnet, sorgt am Ende einfach dafür, dass du deutlich, deutlich eine schlechtere Rendite hast, als wenn du alles mitnehmen würdest und das ist, was viele, viele Leute immer nicht bedenken, sie rechnen sich das gar nicht durch und wenn dazu eben noch die Kosten kommen, dann musst du dir vorstellen, diese Kosten ist so wie eine Handbremse, so wie eine Bremse im Auto. Du fährst Auto, alles ist gut, aber du kommst einfach mit einer angezogenen Handbremse eben nicht so schnell ans Ziel wie jemand, der vielleicht ein schlechteres Auto hat, ein kleineres Auto hat, aber ohne Handbremse fährt. Das ist ganz, ganz wichtig, diese Kostenbremse, die man eben nicht sieht, weil du kriegst dafür ja nie eine Rechnung. Das ist ja genau das Problem. Du kriegst nie eine Rechnung dafür, dass du irgendein Finanzprodukt gekauft hast, die Provision und die Gebühren, die sind alle schon verrechnet und das sorgt einfach für massive Probleme und das ist meiner Meinung nach in der Finanzindustrie das große, große Problem. Es wird halt nicht richtig kommuniziert. Den meisten Leuten ist faktisch gesehen nicht bewusst, wie viel Kosten sie wirklich zahlen und wie krass sich das wirklich auswirkt am Ende, weil da redet ja logischerweise niemand drüber, weil warum sollte man da entsprechend drüber reden? Das sorgt am Ende nur dafür, dass der Kunde sich denkt, wie? Jetzt kriegt er da 2.000 oder 3.000 Euro für, dass er mir hier einen Kaffee mit mir trinkt und zwei, drei Gespräche Gespräche mit mir hat. Nee, das sehe ich aber nicht ein, weil irgendwer muss der Berater ja bezahlen. Das wird ja nicht von irgendwem bezahlt. So, das wird ja am Ende vom Kunden, also von dir am Ende bezahlt. Und gerade bei Finanzprodukten wie Rentenversicherung, Riester-Renten und so weiter, wird in den ersten 5 Jahren erstmal der Berater bezahlt. Und die, also quasi die ersten Provisionen werden dann entsprechend bezahlt, die ersten 5 Jahre oder die ersten 8 Jahre. Und danach wird überhaupt erst investiert. Und die ersten Jahre, wenn du es mal damals beim Bodo Schäfer gelernt hast, die ersten Jahre sind beim Zinseszinseffekt die wichtigsten Jahre. Das heißt, wenn du früher anfängst und früher anfängst zu investieren, dann hast du entsprechend deutlich, deutlich mehr. Und bei diesen Versicherungsprodukten das Problem, dass ein Teil, auch ein Großteil, gar nicht erst investiert wird, sondern am Anfang erstmal für den Berater drauf geht und anschließend wird immer einen Teil auch als Versicherung zurückgelegt. Das heißt, dieses Geld, was du investierst, das wird ja gar nicht alles überhaupt investiert. Da hast du gar nicht überhaupt von allen einen Nutzen. Und das sorgt einfach dafür, dass auf einmal von dieser schönen Rendite sehr, sehr wenig übrig bleibt. Und wenn man da noch die Kosten abzieht, dann ist es am Ende meistens relativ wenig, was wirklich, wirklich übrig bleibt. Und es verkauft sich immer super, super schön nach außen, genau eben sowas zu sagen. Genau eben zu sagen.
Klar, weil es bietet mir eine gewisse Sicherheit natürlich. Ja. Ne? Also ich sage mal so, ich bin ja genau in dem Dilemma drin, also ich sage jetzt mal ich als stellvertretend für, ich habe keine Ahnung von einzelnen Aktien, weil ich höre jetzt schon so raus, dass du definitiv empfiehlst oder dass du einen Weg zur finanziellen Freiheit vorschlägst, der definitiv mit dem Aktienmarkt, also den Aktienmarkt im Fokus hat, oder? Also das ist ja, ne? So, und dann stehe ich ja genau in dem Dilemma zu sagen, okay, ich habe hier Sicherheitsprodukte, klar, da ist meine Rendite, klar, ich bin ja auch jemand, ich bin einer mit der Ersten gewesen, damals natürlich noch eine Kapitallebensversicherung, und als ich dann so ein bisschen im Studium und ein bisschen so angefangen habe nachzudenken und geblickt habe, dass die Kapitallebensversicherung ich möglichst früh abstoßen sollte, damit ich sie nicht am Ende noch behalten muss, weil es sich dann sonst gar nicht mehr lohnt, die abzustoßen. Und wo natürlich dann die steuerlichen Ersparnisse und so weiter auch ein bisschen gekappt wurden. Also das Ding habe ich zum Beispiel sehr, sehr früh gecancelt für mich. Und zum Glück ist das, glaube ich, auch heute nicht mehr das größte Thema für junge Leute, so wie früher noch, ne? Wo ich jung war, Kapitallebensversicherung. Ne? Das war das Ding, ne? So klar. Da hast du es ja genau gesehen, ne? Dass die ersten Jahre, dass ja dann nur Provisionen und Kosten quasi erstmal mit amortisiert worden sind und überhaupt kein Kapital. Gut, dein Leben war noch versichert, aber ich meine, eine Risikolebensversicherung kostet einen Bruchteil davon, ne? Eine reine Risikolebensversicherung. Also Fazit, jetzt stehe ich jetzt also genau im Dilemma, stellvertretend für Zuhörer, für Selbstständige. Ja, okay, jetzt habe ich doch aber genau das Problem. Ich höre jetzt gerade hier raus, dass schon der sinnvollste Weg mit den besten Renditen irgendwie so dieser Aktienmarkt ist. Auf der anderen Seite haben wir jetzt schon so ein bisschen angesprochen, gut, wenn ich mich damit nicht so auskenne, dass ich jetzt anfange, irgendwie Amazon-Aktien und hier DAX 30 Konzerne zu kaufen, macht wenig Sinn. Haben wir auch schon gesagt, dass du ja jetzt nicht einfach irgendwie willkürlich irgendwas Nettes kaufst, weil irgendwas ja ganz nett ist. Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch nicht die Zeit investieren, mich damit auseinanderzusetzen. Ne? Und was ist jetzt dein Vorschlag, da ranzugehen oder wie kriege ich das irgendwie geregelt? Eine Nachfrage vielleicht im Anschluss noch dann. Man hört ja im Moment auch immer das Thema natürlich Immobilien auch sehr stark, ne? So für viele. Das wäre nochmal so die zweite Nachfrage. Also erstens das Dilemma, ich möchte natürlich irgendwie irgendwo halbwegs eine Sicherheit haben. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch alles richtig machen, Rendite mitnehmen, also eher ETFs, nicht so die ganzen gemanagten Fonds, also da so ein bisschen drauf zu achten, ein Produkt zu finden, was also wenig Provisionen und Kosten verursacht, wo sich ein Wachstum in Rendite einfach am meisten widerspiegelt. Aber wie finde ich den, wo weiß ich denn, wenn ich einerseits Sicherheit und andererseits nicht die Zeit und das Wissen habe oder das Know-how habe, mich damit jetzt irgendwie einzuarbeiten.
Ja, also erstens, da würde ich direkt sagen, komm zu mir. Also das ist genau meine Sache, wenn die Leute eben begrenzt Zeit haben und da wirklich einen klaren roten Faden, da mache ich jetzt direkt einen Pitch, wenn die Leute einen klaren roten Faden brauchen, dann sollen sie einfach am Ende zu mir kommen. und ich kann den Leuten da konkret weiterhelfen. Aber jetzt Spaß beiseite, also wenn die Leute wirklich entsprechend das Ganze anfangen wollen zu lernen oder gar keine Zeit sich dafür nehmen, dann sage ich immer, ganz ehrlich, man muss sich anfangen, diese Zeit dafür zu nehmen, weil es ist so wie ein Autoführerschein. Du hast am Anfang beim Autoführerschein, du hast auch keine Lust dort zu sitzen, die Theoriestunden zu buckeln und auch Praxis, so Fahrpraxis, da hat man vielleicht noch Lust und so weiter. Also die Prüfung am Ende zu machen, hat man auch nicht Lust. Aber wenn du es einmal gemacht hast, dann brauchst du es nie wieder in deinem Leben zu machen. Und jeder ist froh, wenn er am Ende diesen Führerschein in der Hand hat und erfolgreich auch sein Auto fahren darf. So, und danach braucht man sich damit auch nicht mehr beschäftigen, weil dieses Wissen, jeder kann dann, weil man regelmäßig dabei ist, dieses Wissen kann ja niemand mehr wegnehmen. Du hast es einmal, du bleibst dabei und brauchst dir gar keine Sorgen zu machen. Also würde ich einfach jeden, ich würde jedem nahelegen, dass man da eben mal in den sauren Apfel beißen muss, sich einfach mal damit beschäftigen. Das dauert nicht so lange wie so ein Führerschein. Das Thema hat man relativ schnell gelernt, aber wenn man es einmal verstanden hat, verinnerlicht hat, dann hat das einfach einen so großen monetären Nutzen und Leute beschweren sich auch teilweise selbstständig, dass sie so viel entsprechend auch arbeiten müssen, aber das kann ja auch am Ende Zeit freischaufeln, weil das ist ja das am Ende, weil der Vorteil ist, wenn du mit möglichst wenig Zeitaufwand dein Geld vermehrst, dann bist du ja nicht mehr in der Petrouille, dass du Zeit gegen Geld dauerhaft tauschst, sondern du kannst da entsprechend einen kleinen Hebel auch erwirtschaften. Genauso wie als Unternehmer ist ja logischerweise auch. Man fängt da an, weniger Zeit gegen Geld zu tauschen, sondern ist am Ende einfach, weil man Mitarbeiter, Multiplikatoren hat, einfach in der Lage, andere Leute für sich zu arbeiten zu lassen. Und das ist entsprechend, wenn du Geld investierst, das Geld. Weil das ist dieses Wichtige, was man einfach verstehen muss. Das heißt, am Ende, bevor du dann nochmal 10 Stunden in deine Arbeit reinsteckst, weil du dort direkt einen Profit hast, beziehungsweise direkt Geld verdienst, in Anführungsstrichen, solltest du mal anfangen, das beste Beispiel, deine Säge zu schärfen. Wenn man da, ich habe so diese Analogie, vielleicht kennen sie der eine oder andere, man geht durch den Wald und dann sieht man einen Mann, der ist dabei schwitzt auch sehr stark und versucht da einen Baum zu fällen. Und dann guckt man den an, guckt sich die Säge an und sagt, ey, du müsstest mal deine Säge schärfen, dann geht das doch viel schneller. Und dann sagt der Mann, ja, ich kann doch nicht meine Säge schärfen, ich muss doch den Baum fällen, ich habe doch gar keine Zeit dafür. Und das ist genau das einfach. Du bist viel, viel schneller auch in deinen finanziellen Zielen zu erreichen, wenn du dich damit einfach mal beschäftigst und dir die Zeit dafür nimmst, weil da wird dein Leben lang, wird dir jeder, also wirst du selber erstmal dafür danken und vor allem auch möglicherweise deine Kinder, weil denen kannst du das dann noch entsprechend zeigen, wenn du es einmal verstanden hast und kannst dann entsprechend denen auch das direkt weitergeben. Und das hat einen riesen Vorteil, wenn du es einmal machst. Das heißt, da spricht überhaupt nichts gegen. Und jeder sagt, ja, ich habe da keine Zeit für. Man hat für alles Zeit. Es geht nur darum, sich die Zeit dafür zu nehmen. Und es ist am Ende gar nicht so viel Aufwand.
Hast du, ich weiß es nicht, haben wir nicht drüber gesprochen in der Vorbereitung, aber es ist natürlich der Begriff finanzielle Freiheit für jeden natürlich ist natürlich unterschiedlich, völlig klar. Ne? Für den schon vorhandenen Millionär ist wahrscheinlich nochmal da natürlich, ist ja klar. Aber gibt es so, kann man so ein bisschen pauschal sagen, wenn man so und so ein Vermögen erreicht hat und das hat ja früher zum Beispiel auch Bodo Schäfer ja auch viel gesagt, also wenn du so und so viel Geld hast und ungefähr damit die und die Rendite erwirtschaftest, dann hast du quasi daraus monatlich so und so viel Entnahmen. Und der hatte mal so ein paar Beispielrechnungen aufgemacht damals und das war gar nicht so, dass man jetzt sagen musste, man muss da die fetten Millionen haben, sondern das waren so diverse 100.000 Euro oder so, wovon man theoretisch schon von den Renditen quasi leben könnte. Ne? Hast du da irgendwie so nachmal und natürlich die Frage, jetzt bin ich ja schon Anfang 40 so ungefähr, ne? Inwieweit kann man was schaffen, mit welchem Investment, also dass du sagst, ey, ne, wenn du da stehst und du hast jetzt noch 20 Jahre Lust, Zeit, 25 Jahre lang, bin ich ein Thema finanzielle Freiheit mit dem, was man im Moment an Renditen und so weiter, sollte man in der Regel, also pro pro Monat so und so viel für die nächsten 25 Jahre locker machen. Wenn du das richtig investierst, dann kommst du auf den Betrag und dann hast du das eigentlich weitestgehend geschafft. Wenn du darüber hinaus möchtest, musst du natürlich mehr machen, aber das wäre mal also wo fängt mindestens so eine finanzielle Freiheit an? Kann ich das in 10 Jahren erreichen? Kann ich das in 5 Jahren erreichen? Kann ich das nur in 40 Jahren erreichen? Hast du da mal so ein paar Zahlen irgendwie vielleicht für mich, für uns?
Sehr gerne, sehr gerne. Also, erstmal ist ganz wichtig, tatsächlich kann man, wenn man sich quasi anstrengt und relativ gut monatlich was beiseite legt von dem, was man verdient, da kann man relativ schnell auch seine finanzielle Freiheit erreichen. Also ich habe einen Berufsschullehrer, der ist 39 und der wird sehr wahrscheinlich in 10 Jahren seine finanzielle Freiheit erreicht haben, weil er auch ganz gut was mit Investments gemacht hat, vorher auch schon so ein bisschen in Immobilien investiert hat und einen guten Mix hat jetzt quasi aus sowohl Aktien als auch Immobilien, was definitiv sehr sinnvoll ist. Das zu machen, um die eine Frage nochmal zu beantworten, die du vorher gestellt hast. Immobilien sind definitiv sinnvoll, ja, aber die meisten Leute können auch mit Immobilien Geld verlieren, was eben sehr wenige Leute bedenken. Und nicht nur mit einem Eigenheim, sondern auch mit einer vermieteten Immobilie. Das ist auch durchaus möglich. Das heißt, das Risiko bei Immobilien ist auch vorhanden, was viele Leute eben nicht berücksichtigen. Aber um nochmal auf das Thema finanzielle Freiheit rauszugehen. Eigentlich ist das eine ganz einfache Rechnung. Beim Bodo Schäfer ist das sehr, sehr, ich würde mal sagen, aggressiv, was er an Dingen sagt, die möglich sind. Zum Beispiel hat er gesagt, so er sagt, ja, 12% Rendite sollte jeder so erwarten, so mindestens so ungefähr. Also sollte jeder zumindest anstreben. Und das ist heutzutage, man muss es einfach realistisch betrachten, ist es sehr, sehr schwierig, 12% konstant zu erreichen. Das war vielleicht in den letzten 10 Jahren möglich. Aber wenn ich mal die langfristige Historie anguckt, dann ist das schon ein bisschen herausfordernd. Und ich würde niemanden raten, dass er mit einer zu hohen Rendite rechnet. Also zu aggressiv rechnet, und das sorgt einfach beispielsweise bei der Rechnung von Bodo Schäfer natürlich, wenn man eine sehr hohe Rendite ansetzt, sorgt das natürlich für sehr wenig Geld, was man am Ende auch braucht. Das heißt, wenn wir da ein bisschen konservativer sind, wenn wir da sagen, ey, wir sind da ein bisschen, wir setzen das ganz, ganz niedrig an, sagen wir mal so langfristig so 7% Rendite, das wäre so halbwegs realistisch. Natürlich, jeder kann am Ende mehr haben, das ist gar kein Problem, aber ich würde empfehlen,
einfach mal, damit man so eine Vorstellung von kriegt.
Genau.
Genau, einfach, dass man mal so eine gewisse Vorstellung kriegt. Ja. Ne? Wir rechnen mal mit durchschnittlich 7% Rendite.
Genau, und jetzt nochmal, genau, das ist die Sache, 7% ist genau super, aber das ist ganz, ganz wichtig. Die meisten Leute denken jetzt, dass sie 7% jährlich quasi entnehmen könnten von ihrem Kapital, um damit am Ende ihre finanzielle Freiheit auch zu finanzieren. Aber diese Rechnung ist nur halb richtig letzten Endes, weil man muss ja bedenken, und das ist ein ganz großes Phänomen im Aktienmarkt, man nennt das, der Fachbegriff heißt Risk of Return Sequence, und das ist ganz wichtig. Das heißt, die Reihenfolge der Rendite macht am Ende einen sehr, sehr großen Unterschied auch aus. Das heißt, der Aktienmarkt, der verläuft ja beispielsweise nicht so, wenn er 7% Rendite hat, dass jedes Jahr konstant wie im Sparbuch 7% Rendite draufgepackt werden. Das ist ja nicht so. Das läuft ja manchmal 30% hoch, manchmal vielleicht nur 3% hoch und dann minus 30% oder minus 40%. Das läuft ja in alle möglichen Richtungen. Am Ende, langfristig, sind es dann 7%, aber es schwankt zwischendurch durchaus. Und diese Problematik ist einfach, wenn du jeden Monat für Monat oder Jahr für Jahr entsprechend Geld entnimmst aus deinen Investments und dann so viel entnimmst, wie die langfristige Rendite ist, dann sorgt das einfach dafür, wenn du richtig Glück hast und die Rendite relativ durchschnittlich ist oder wenig schwankt, dann passt das natürlich am Ende alles. Dann hast du am Ende genauso viel Geld, wie du vorher hattest, alles ist gut. Aber wenn es jetzt im ersten Jahr direkt runtergeht um 30% oder 50% und du dann Monat für Monat noch das gleiche Kapital entnimmst, also nicht prozentual, sondern immer noch die quasi 7% entnimmst, dann wird dein Vermögen immer, immer, immer weniger. Und das ist genau diese Problematik. Wenn du Glück hast, dann kann das durchaus sein, aber damit sollte am Ende, ich glaube, niemand rechnen. Und deswegen ist das für viele, viele Leute, würde ich einfach mal sagen, nicht unbedingt so schlau, damit zu rechnen. Das heißt, konservativ gesehen, was man machen kann, ist in etwa mit 4% Ausschüttung zu rechnen. Das heißt, das ist so eine ganz, ganz einfache Regel. Das heißt, wenn ich mir sage ungefähr, ich will in 20 Jahren möglicherweise meine finanzielle Freiheit erreicht haben oder dann ungefähr das ganze Thema haben. So. Und ich brauche ungefähr jetzt aktuell heute einfach mal so als stumpfe Rechnung 2000 Euro zum Überleben. Da muss man ja als allererstes noch bedenken, dass das Geld ja Jahr für Jahr weniger wird. Das heißt, wenn du kein Geld investierst, dann haben wir die Inflation und die sorgt einfach dafür, dass jedes Jahr circa mal ungefähr berechnet 2% weggehen davon. Das heißt, in 10 Jahren hast du auf einmal 20% so gesehen verloren von deiner Kaufkraft, die du vorher hattest. Das heißt, das musst du logischerweise auch noch berechnen. Da muss man ein bisschen noch das Thema Steuern berechnen, aber wenn man sich das einfach mal anguckt, okay, ich brauche circa bei 2000 Euro und wenn ich da sage, okay, ich habe so 2% Inflation über 20 Jahre, dann sorgt das am Ende, ich rechne das hier gerade mal nebenbei mal kurz aus, 2% und dann haben wir über 20 Jahre das Ganze. Das heißt, wir brauchen dann am Ende knapp 3000 Euro. So, das heißt, wir brauchen im heutigen Geld brauchen wir in etwa 3000 Euro in 20 Jahren. Machen wir mal eine ganz einfache Rechnung im Monat. Da muss man das Ganze logischerweise auch aufs Jahr hochrechnen, weil wir reden ja nicht von monatlicher Rendite, sondern von jährlicher Rendite. Das heißt, mal 12 das Ganze rechnen, wären so 36.000 Euro. Wir lassen einfachheitshalber mal die Steuern mal außen vor ganz kurz, damit das ein bisschen einfacher ist. Und dann müssen wir sagen, okay, wir entnehmen jedes Jahr 4% von dem, was wir entsprechend brauchen. Das heißt, wir müssen das Ganze 4% ganze mal 25 am Ende nehmen und dann kommen wir genau auf die Summe, die wir entsprechend brauchen. Das heißt, das sind in dem Fall ganz simpel und super simplifiziert, auch ohne Steuern, haben wir am Ende 900.000 Euro, die wir quasi brauchen für unsere finanzielle Freiheit. Das ist nicht mal eine Million, das ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Das wäre ein erster Ansatz. Und ganz ehrlich, die meisten Leute sagen, okay, jetzt habe ich diese Zahl erreicht und dann kann ich irgendwie aufhören zu arbeiten. Aber die meisten Leute würden ja auch nie aufhören, dann zu arbeiten. Ich habe da mit vielen Leuten schon gesprochen und die meisten Leute wollen ja trotzdem noch irgendwie was anderes machen. Es geht den meisten Leute gar nicht darum, dass man dieses Ziel jetzt haargenau erreicht hat und damit genau so leben kann. Das ist ja nicht so, sondern es geht ja darum, dass man...
Das heißt, nochmal zur Nachfrage, ja, zu deiner Rechnung. Das heißt also, ich muss in 20 Jahren 900.000 Euro erwirtschaften. Von diesen 900.000 Euro entnehme ich mir dann quasi diese 4%. Das heißt, die Idee ist dann nicht, dass man dann wieder so einen Entnahmeplan macht im Sinne von Werteverzehr, sondern ich behalte meine 900.000 Euro im Prinzip und kann dann letztendlich von 4% Entnahmerendite
ungefähr leben.
Dann habe ich ungefähr diese 3.000.
Circa,
dann,
ne? Genau.
Okay. Frage, man kann sich das natürlich jetzt auch ausrechnen. Das heißt also, wenn ich in 20 Jahren 900.000 Euro aufgebaut haben muss, kannst du dann ungefähr sagen, dann müsste ich jetzt im Monat wie viel investieren?
Ungefähr so 1.700 bis 1.800 Euro. So circa. Deswegen.
Bis 1.800 Euro über 20 Jahre.
Korrekt, genau. Wenn wir ungefähr mit 7% Rendite rechnen. Genau, sind alles ungefähre Werte. Da darf mir niemand drauf festnageln, klar. So, aber am Ende.
Nein. Aber damit man mal damit man einfach mal eine Vorstellung kriegt, ne? Ja. So, wenn du ab 65, hey, lieber Selbstständige, ne? Ab 65, wenn man Spaß an seinem Job hat, kann man ja auch gerne, wie du auch schon sagtest, ja länger arbeiten. Oder früher oder wie auch immer, wenn man da ja Bock drauf hat, wie auch immer. Heißt also, wenn ich 3000 Euro mal bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag 3000 Euro gerne irgendwann haben möchte im Monat, als meine Rente ohne Arbeit, müsste ich in den nächsten 20 Jahren mit ca. 1700, 1800 Euro Investment, Vermögensaufbau betreiben, bis ich so ungefähr, wie gesagt, jetzt ohne dann auch so ein paar Randphänomene und ne, Inflation wissen wir auch nicht genau, was in 10 Jahren ist und hier und da, aber ungefähr so 900.000 Euro ersparen in 20 Jahren mit circa derzeit mal so grob kalkuliert irgendwie roundabout 1.700, 1.800 Euro. Das ist doch schon mal was, wo man mal zumindest mal eine konkrete Vorstellung kriegt, in welche Richtung das so geht. Gut, jetzt ist auch klar, das ist für einen Gründer, das ist für ein Startup natürlich schwer zu schaffen. Ne? Also 1.700, 1.800 Euro im Monat ist natürlich für jemand, der da einsteigt, natürlich schwer
zu schaffen. Ja, aber überleg mal, wenn du jetzt einen längeren Zeitraum hast auf einmal, wenn du jetzt jung bist und gerade erst anfängst, dann musst du dir ja auch gar nicht so viel Gedanken machen. Dann ist auf einmal das Geld, was du investierst, viel, viel weniger, was am Ende nötig ist dafür, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, je länger du das Geld für dich arbeiten lässt, desto weniger musst du am Ende des Monats sparen, um dieses Ziel auch erreichen zu können. Das ist natürlich ein riesen, riesen Vorteil. Wenn das Ganze auf einmal auf 40 Jahre hochrechnest, dann sieht diese Zahl ganz, ganz anders aus. Und das ist einfach genau das Wichtige, was man einfach bedenken muss. So, ja, wenn man schnell erreichen muss, dann ist vor allem wichtig, viel Geld auch zur Seite zu legen, weil, wie gesagt, der Aktienmarkt macht sich am Ende nicht reich, sondern das, was du machst, also deine Selbstständigkeit, dein Unternehmen, das schafft am Ende das Vermögen. Und im Aktienmarkt lässt du das Geld auf der einen Seite zwar für dich arbeiten, aber einfach die Hauptsache ist, dass da möglichst viel Geld am Ende von deiner Seite reingebuttert wird, damit es am Ende auch wirklich, wirklich für dich arbeiten kann.
Das heißt, es ist auch mal nicht schlimm, wenn du einen Monat mal zwischendurch vielleicht mal nichts investierst oder so.
Kommt drauf an, welcher Monat das ist. Also wenn wir jetzt ganz wenig, wenn der Aktienkurs auf einmal ganz weit unten ist und man eine super Gelegenheit hat und dann nicht investiert, dann ist das natürlich, dann hat das einen größeren Impact. Aber grundsätzlich, wenn man konstant dabei bleibt, ist es natürlich besser, als wenn man jetzt nicht jeden Monat. Das ist natürlich immer super. Am besten, man macht einmal was, setzt es auf und macht sich darüber nicht so viele Gedanken, weil die Pedulie, die man kommt, wenn man regelmäßig investiert, Monat für Monat, das irgendwie manuell macht, nicht automatisiert, dann versucht man immer gerne, dem Markt vorauszusagen und zu sagen so, ja, sollte ich jetzt vielleicht investieren, soll ich vielleicht morgen das so machen oder übermorgen und vielleicht warte ich noch einen Monat und so weiter. Und das sorgt einfach dafür, dass man dann eher einfach weniger investiert und gar nicht so das automatisiert macht, weil die meisten Leute bilden sich ein, irgendwie versuchen zu können, den Markt vorauszusagen oder anhand von Finanznachrichten zu sagen, oh, jetzt ist so viel Unsicherheit. Das ist auch das, was ich super viel höre. Ja, Jan, jetzt ist so viel Unsicherheit. Was ist, wenn Deutschland vielleicht auch aus dem Euro rausgeht und der Brexit und dies und das und es gibt so viele Krisen und so weiter. Da sage ich immer nur zu, wenn man einfach mal in die Vergangenheit guckt, gab es so viele verschiedene Krisen mit allen möglichen, alles hat sich am Ende wieder erholt. Sei es die große Depression 1929, sei es Erster und Zweiter Weltkrieg, sei es in den USA die Ölkrise gab es ja auch, gab ja alles mögliche, Vietnamkrieg, Koreakrieg, dies und das, da war so viel Verschiedenes, was einfach, wie soll ich sagen, diese ganze Welt damals erschüttert hat und da hat jeder gedacht, ach, jetzt muss ich ganz, ganz vorsichtig sein, aber am Ende hat sich alles wieder erholt und das muss man einfach genau immer feststellen. Man darf da einfach nicht so viel Angst haben und die Angst nimmt man sich am besten, indem man sich Wissen aneignet und einfach versteht, wie das Ganze funktioniert und dann kann man das auch überstehen.
Ich sag mal, langfristig ja sowieso, ne? Also ich glaube, es ist auch klar, jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss zu kommen, es ist auch klar, das ist eine langfristige Geschichte. Vermögensaufbau ist nie immer was Kurzfristiges. Also wir reden hier nicht von, ich habe 100.000 Euro und ich suche die richtige Aktie und dann habe ich übermorgen die finanzielle Freiheit erreicht. Klar, mag vielleicht für den einen, es ist wie im Lottogewinn vielleicht geklappt haben, aber das ist ja keine Strategie. Das ist dann irgendwie, ne? Oder ich brauche bestimmte Insights oder dann solche Insights, die dann auch nicht mehr legal sind. Von daher, das heißt also, das ist einfach eher nicht das. Es geht um langfristigen Vermögensaufbau. Und da hat der Kostel Alani auch schon gesagt, am besten, wenn du investierst im Aktienmarkt langfristig, dann am besten eine Schlafpille nehmen. Ne? Und wenn du aufwachst und im Crash wach wirst, dann nimmst du noch eine und schläfst halt noch mal weiter ein paar Jahre. Das ist ein ganz witziger
Fakt. Und zwar Templeton Funds, das ist mit einer der größten Vermögensverwalter der Welt. Die haben festgestellt, die bestperformendsten Depots, die sie haben, also die bestperformendsten Leute, sind entweder tot oder haben vergessen, dass sie einen Account dort haben. So. Und das sind die bestperformsten Accounts. Also das stimmt schon sehr, also wirklich. Deswegen, das darf man immer nicht vergessen. Die meisten Leute sollten sich da wirklich weniger Stress machen. Und wie gesagt, dieses weniger Stress, das hilft einfach, wenn man sich anfängt, damit zu beschäftigen und da einfach mal die Wissensgrundlage gesetzt hat. Sich einmal damit beschäftigen und danach braucht man das auch nicht mehr wirklich. Dann hat man die Basis gesetzt und dann ist auch alles easy. Aber da muss man einfach mal sagen, ey, jetzt oder nie, die beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vielleicht vor 20 Jahren, aber der zweitbeste Zeitpunkt ist einfach heute.
Ja, okay. Jan, super spannend. Das heißt, also nochmal zusammengefasst. Verfolgst quasi das Ziel, jemanden zu befähigen, da zu wissen, wie er sich da verhalten soll. Also du unterstützt durch deine Arbeit die Menschen, die Arbeit abzunehmen und sie zu befähigen, dass sie sich einfach viel einfacher und sicherer auf diesem Markt bewegen können. Und du verfolgst die Strategie zum Vermögensaufbau. Fang noch früh an, versuch ein Budget zu ermitteln, versuch auf den Aktienmarkt mit dem, was ich dir da noch zusätzlich beibringe, richtig zu investieren. investieren, denkt nicht so an klassische Rentenprodukte und an diese Fußballmannschaft, die ich vielleicht so ein bisschen angesprochen habe, sondern deine Strategie ist ganz klar Angriff, zumindest in frühen Jahren, und versuch dein Budget da irgendwie frei zu machen, versuch vernünftig da auf dem Aktienmarkt anzulegen. Wie das genau funktioniert, gut, das ist ein bisschen schwierig heute natürlich zu klären, aber das wäre das, was du durch deine Arbeit natürlich auch machst, den Leuten beizubringen. Und da siehst du so die größte Chance, letztendlich die Freiheit zu erreichen, dann natürlich genau zu kalkulieren, wie viel will jeder, wie viel braucht jemand, dann natürlich einen Zeitplan festlegen, vermute ich mal, dass du mit allen machst, und dann rauszukriegen, was muss ich tun. Sprich, wenn ich zu dir als Kunde käme, würdest du mir wahrscheinlich erstmal sagen, hau erstmal deine scheiß Rentenversicherung in den Topf und wir nehmen das Geld und investieren das anders. Ist das richtig?
Müsste man sich im Einzelfall nochmal angucken, aber sehr wahrscheinlich schon, ja. Also ich bin da ganz konkret und ganz straight. Also ich sag dann immer den Leuten ins Gesicht so, ja, das ist, was Bullshit ist und was nicht, weil die meisten Leute haben da faktisch gesehen einfach keine Ahnung. Es hilft sehr, dass man da zusammen nochmal durchgeht. Aber was ich oft sehe, ist einfach so, dass die meisten Sachen für viele Leute gar keinen Sinn ergeben und es einfach nur sehr viel verkauft wird am Ende. Das heißt, gerade auch sowas wie Bausparverträge und dies und das. Also die meisten Finanzprodukte gerade, und das muss man sich für jeden Zuschauer oder Zuhörer da draußen immer merken, gerade Kombinationsprodukte, also was du vorhin meintest, so Kapitallebensversicherung oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit Kapitalbeiträgen, sodass man da noch investiert, das ist immer sehr, sehr gefährlich, weil da sind sehr viele versteckte Kosten immer drin, weil man weiß nie ungefähr, wie viel Prozent geht jetzt in die Versicherung rein, wie viel Prozent geht dann ins Investment rein, und es lässt sich immer einfach verkaufen nach außen, diese Produkte, aber am Ende sind sie sehr vollgestopft mit Gebühren, und das muss man einfach immer bedenken. Das heißt, ja, sehr wahrscheinlich würden wir uns diese Rentenversicherung einfach mal gemeinsam angucken und sehr wahrscheinlich über den Haufen werfen, weil am Ende, wenn man das flexibler macht und vor allem, wenn man dieses Wissen hat, weil gerade diese Rentenversicherung, diese fixen Produkte sind gut für Leute, wenn sie überhaupt gar keine Ahnung haben und sehr, sehr emotional auch sehr volatil sind, dann ist das gut auf jeden Fall, weil die nicht davor herankommen. Genauso auch an der Riester-Rente. Du kommst ja faktisch gesehen vorher nicht ran. Und das ist ja sehr, sehr gut für diese Leute. Aber wenn du einmal ein bisschen Ahnung hast, dich damit ein bisschen beschäftigt hast, dann kannst du das auch sparen. Und dafür, dass du nicht rankommst, so viel zu bezahlen an Gebühren, ist am Ende nicht unbedingt zielführend.
Geil. Jan, du hast mich ein bisschen heiß gemacht hier heute. Ich glaube, wir müssen uns demnächst vielleicht mal unterhalten. Und von daher immer wieder ein spannendes Thema. Jetzt haben wir schon deutlich länger gequatscht über dieses spannende Thema, als ich das am Anfang so gedacht hatte. Aber wie gesagt, natürlich Vermögensaufbau, Finanzen ist ja auch wirklich immer für jeden irgendwie spannend. Was du genau machst, welche Richtung du verfolgst, was dein Ansatz ist, habe ich auf jeden Fall, haben wir glaube ich ganz gut rausgebracht, und ich glaube gerade für alle diejenigen, die da so ein bisschen Bock drauf haben und affin sind, auch in diese Richtung zu gehen und da halt Expertise drauf zu haben, sollte sich mal mit Jan unterhalten. Ich packe mal in die Shownotes natürlich deine ganzen Links rein, beziehungsweise also den Link zu deiner Homepage, und wer da Bock hat, mit dir zu sprechen, kann natürlich Kontakt da mit dir aufnehmen, und ich kann nur jedem raten, beschäftigt euch auf jeden Fall mit diesem Thema, denn das ist schon geil, wenn man einfach früh anfängt im Leben und dann da mit ein bisschen Know-how das Richtige anfängt. Ich glaube, dass dann das im Alter echt sehr, sehr, sehr zugute kommt. Ne? Und wie gesagt, ich glaube, früh anfangen ist fast wichtiger als alles andere. Und ja, dann würde ich sagen, Jan, es hat riesig Spaß gemacht, mit dir über das Thema zu reden. Vielleicht auch mal nochmal ein Follow-up. Vielleicht können wir da nochmal ein paar Sachen über, weiß ich nicht, können wir mal überlegen, ob wir ein paar Sachen über Aktien jetzt mal speziell irgendwie nochmal ein paar Sachen sagen, wer da vielleicht wissen wollte. Vielleicht kriegen wir auch ein bisschen Feedback, falls da jemand noch eine Frage zu irgendwelchen Themen hat, dass wir nochmal aufgreifen können. Würde ich mich sehr freuen. Jan, dann danke ich erstmal.
Ich habe zu danken. Schön, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne. Ich wünsche dir was. Ciao, ciao.